Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Universitätspodcasts Rhetorik im Uni-Alltag. Ich bin Stefan und ihr werdet meine Stimme heute immer wieder hören, denn ich habe meine Kommilitoninnen Aileen, Anna, Aylem und Jasmin rund um ein bestimmtes Thema befragt, das wohl jeden Menschen früher oder später mal betrifft. Es geht heute um Konflikte, aber es geht nicht um irgendwelche Konflikte, es geht nicht um die Auseinandersetzung mit einer Lehrerin, einem Kassierer oder einer unfreundlichen Person, der man auf der Straße begegnet, nein. Es geht heute um Konflikte in Paarbeziehungen. Und um euch einen Überblick über das Thema zu geben, erklären wir erstmal, was überhaupt ein Konflikt ist und welche verschiedenen Typen von Paarkonflikten es gibt. Dann stellt euch Aylem ein konkretes Beispiel eines Paarkonflikts aus der Sitcom Friends vor. Diesen haben wir aber aus urheberrechtlichen Gründen selbst nachgesprochen. Anhand dieses Beispiels werden wir dann Stück für Stück unter die Lupe nehmen, was die Ursachen des Konflikts sind, was ihn weiter verstärkt und wie er möglicherweise sogar gelöst werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, was ist überhaupt ein Konflikt? Das ist gar nicht mal so kompliziert. Ich denke mal, jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, was ein Konflikt ist. Und die ist auch gar nicht so verkehrt. Denn ganz allgemein spricht man dann von einem Konflikt, wenn zwei oder mehrere Dinge gleichzeitig gegensätzlich bzw. unvereinbar miteinander sind oder so erscheinen. Zu diesen unvereinbarlichen Dingen gehören innere Regungen, Ziele, Absichten, Entscheidungen und auch Handlungstendenzen. Und unvereinbar können diese Dinge dann entweder innerhalb der eigenen Person sein, beispielsweise bei einem inneren Zwiespalt, wenn man sich nicht zwischen Schokoladeneis und Vanilleeis entscheiden kann, oder im Verhältnis zu anderen Menschen. Aber wie der Name schon sagt, gehören Paarkonflikte nicht zu denen, die innerhalb einer einzelnen Person entstehen, sondern die im Verhältnis zu anderen Personen entstehen. Also es handelt sich nicht um intrapersonale Konflikte, sondern um einen interpersonalen Konflikt. Welche Paarkonflikttypen gibt es? Natürlich gibt es nicht nur den einen bestimmten Paarkonflikt mit dem bestimmten Thema, das meinte ich ja schon in der Einleitung. Deshalb nenne ich euch jetzt einfach die häufigsten bzw. die gängigsten Paarkonflikte und vielleicht erkennt ihr euch ja bei dem einen oder anderen selbst wieder. Identitätskonflikte. Bei Identitätskonflikten steht zur Diskussion, wie weit die Entscheidungen der einen Person den Interessen beider Partner entsprechen, beziehungsweise welchen Einfluss jeder Einzelne nehmen kann. Was heißt es jetzt genau? Also jede Person hat eine Identität, deswegen sprechen wir bei dieser Art von Konflikten von Identitätskonflikten. Und wenn eine Person zu sehr auf seiner eigenen Identität besteht, kann die Beziehung darunter leiden, denn die Identität des anderen wird zu sehr zurückgedrängt und es herrscht kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen beiden Identitäten mehr. Wenn eine Person dann schließlich seine Identität von der anderen verdrängen lässt, folgt dadurch unweigerlich, dass die gemeinsame Entscheidungskraft nicht mehr gegeben ist. Es werden Einzelentscheidungen und dadurch entsteht ein erhebliches Ungleichgewicht in der Paarbeziehung. Eine weitere Folge ist, dass die Person, die ihre Identität komplett abgibt, uninteressant für den Identitätgebenden wird. Dazu gehört natürlich die gleichzeitige Steigerung der Identität des Identitätgebenden, also derjenige, der auf seiner eigenen Identität beharrt. Rollenkonflikte. Rollenkonflikte entstehen vor allem dann, wenn die gegenseitigen Rollenerwartungen nicht mehr übereinstimmen, wodurch eine Kooperation erschwert wird. Beispielsweise, wenn die vertraute Rollenaufteilung einer Seite verändert wird, indem die entsprechende Person ihre Rolle verändert, muss dann der Partner selbst eine neue Rolle übernehmen bzw. seine alte modifizieren. Er muss sich verbiegen, um sich der neuen Rolle des anderen anzupassen, und diese starke Veränderung bringt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Konflikte mit sich. Diese mangelnde Rollenkongruenz, also die mangelnde Übereinstimmung zwischen Person und ihrer Rolle, die dann zu Veränderungen innerhalb der Rolle kommt, hat mehrere Facetten. Entweder ist man nicht einverstanden mit der Rolle oder man ist über- bzw. unterfordert, man stimmt nicht mit den Rollenzielen überein oder man ist sich grundsätzlich über die Rolle im Unklaren. Laut Forschung ist tatsächlich oft eine unkonventionelle Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau ein Auslöser für einen Rollen- und somit einen Paarkonflikt, was die traditionelle Rollenaufteilung relativieren kann. Ob ich deswegen eine klassische Rollenaufteilung annehmen würde, lasse ich hier mal offen. Distanzkonflikte. Nähe, Ferne. Hierbei kommt es dann zu einem Konflikt, wenn das Bedürfnis nach Nähe nicht mehr übereinstimmt. Dazu ein ganz klassisches Beispiel, das kennen vielleicht ein paar von euch von euren Eltern. Wenn ein Elternteil durch den Beruf den Großteil der Zeit aus dem Haus ist, vielleicht sogar im Ausland, dann leidet die Beziehung. Vor allem, weil davon auszugehen ist, dass die andere Person nach wie vor ein stärkeres Bedürfnis nach Nähe hat, als es die Beziehung zulässt. So ist es auch kein Wunder, dass sich in solche Beziehungen oft Affären einschleichen, in denen das Bedürfnis nach Nähe dann erfüllt wird. Andersrum gilt das natürlich auch, wenn eine Person das Bedürfnis nach Distanz verspürt und die andere das Bedürfnis aber nicht versteht und somit die erste Person einengt. Distanzkonflikte betreffen vor allem auch körperliche Nähe. Das spiegelt jetzt ehrlich gesagt nicht meine Erfahrung wider, das möchte ich hier klarstellen, aber die Forschung führt zu dem Beispiel oft auch die Differenz zwischen Männern und Frauen nach dem Sex an, die wohlbemerkt sehr verallgemeinert davon ausgeht, dass Frauen nach dem Sex ein viel stärkeres Bedürfnis nach körperlicher Nähe haben als Männer. Entwicklungskonflikte. Von einem Entwicklungskonflikt sprechen wir dann, wenn sich beide Parteien in gegensätzliche oder zumindest unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ein Beispiel ergibt sich auch hier aus dem klassischen bzw. stereotypen Rollenbild von Mann und Frau. Der Mann geht arbeiten, die Frau macht als Hausfrau in Anführungszeichen Karriere. In dem Konstrukt leben beide natürlich in so unterschiedlichen Lebensrealitäten, sodass die beiden in so unterschiedlichen Bereichen ihre Erlebnisse machen, die dem anderen durch bloßes Mitteilen, also durch das Erzählen darüber, überhaupt nicht mehr zugänglich gemacht werden können. Durch bloßes Miteinander reden wird die Distanz zwischen beiden Parteien also auch nicht mehr verkleinert. Das klingt drastisch, aber ist durchaus nachvollziehbar. Ich denke mal, jeder von euch kennt den Spruch. Es passt einfach nicht mehr. Natürlich spielen Entwicklungsintensität und Geschwindigkeit auch eine Rolle beim Konflikt. Clankonflikte bzw. Schwiegermutterkonflikte. Die Grundlage bzw. der Hintergrund dieses Konfliktes entsteht schon sehr lange vor der Beziehung, und zwar bei der Sozialisierung der beiden Partner, die natürlich durch ihre jeweilige Familienzugehörigkeit verschieden ausfällt. Kommt es dann zu einer Paarbeziehung, haben dann diese beiden Clans, damit sind die Familien gemeint, an den beiden Partnern noch einen gewissen Anteil. Sie zerren mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Erwartungen an ihnen. Am seltensten, logischerweise, tritt ein solcher Konflikt auf, wenn man sich vorstellt, dass zwei Waisenkinder einander heiraten. Für einen Clankonflikt bzw. ganz konkret einen Schwiegermutterkonflikt habe ich hier wieder ein ganz klassisches Beispiel von euch. Das ist fast schon klischeehaft und das wurde auch schon in etlichen Sitcoms verarbeitet. Die Frau wird von ihrer Schwiegermutter nicht akzeptiert. Das sorgt für Konflikte innerhalb der Paarbeziehung. Andersrum natürlich genauso. Aus diesem Beispiel wird vor allem auch deutlich, dass diese Art des Paarkonflikts bzw. eher die Vermeidung dessen, der Ablösung von den Eltern dient, denn es ist hier die Aufgabe des Mannes, sich auf die Seite seiner Frau zu stellen. Natürlich wird ihm hier die Wahl gelassen, aber gibt er dem Clan, also seiner Familie nach, führt das natürlich unweigerlich zum Paarstreit, andersrum zum Familienstreit. Wie ich finde, ist der Clankonflikt einer der nervigsten und zermürbendsten Paarkonflikte, einfach weil noch eine dritte Partei ins Spiel kommt, als wären zwei nicht schon genug.
Ja, danke Stefan, dass du uns die verschiedenen Konflikttypen vorgestellt hast. Schauen wir uns jetzt doch mal ein konkretes Beispiel der US-amerikanischen Serie Friends an, die vor allem in den 90ern beliebt war. Auch heute hat die Serie noch eine große Fanbase und wahrscheinlich kennen die meisten unter euch die Kultserie. Trotzdem möchten wir euch die Charaktere und die Szene, die ihr im Anschluss von uns nachgestellt bekommt, einmal kurz vorstellen. Die Hauptpersonen sind Ross und Rachel, die in einer Beziehung sind. Und Phoebe, die auch in der Szene vorkommt, ist eine gemeinsame Freundin von beiden. Ross ist auf einem wichtigen Event eingeladen und Rachel ist seine Begleitperson. Die Szene beginnt damit, dass Ross nervös wird, da sich Rachel für sein Empfinden zu viel Zeit lässt. Sie kann sich nämlich nicht entscheiden, was sie anziehen soll. Das stresst natürlich Ross, da das Event für ihn sehr wichtig ist. Er ist nervös und aufgeregt, weshalb er ungeduldig wird und die gelassene Art von Rachel ihm nicht passt. Wie die Szene weitergeht und wie diese endet, erfahrt ihr jetzt.
Wie spät ist es? Wir haben 19:33 Uhr. Mir bleiben noch ganze 7 Minuten.
Welche Schuhe soll ich anziehen? Die schwarzen oder die hier, Phoebe?
Zieh doch einfach irgendwelche an, Rachel.
Ich finde, du solltest die schwarzen anziehen. Aber hast du nicht auch schwarze mit so Riemchen?
Ja, aber die passen zu Hosen viel besser. Ich glaube, ich ziehe lieber eine Hose an.
Ja, mach das. Was für eine blendende Idee. Aber vielleicht, wie wäre es, wenn du überhaupt nichts anziehen würdest? Sag mal, willst du mich eigentlich fertig machen? Streif dir jetzt eine dämliche Hose über den Hintern und such dir irgendwelche Schuhe aus, die dir passen. Eigentlich ist es mir sowieso egal, ob sie dir passen. Es ist mir egal, ob deine Knöchel, deine Waden oder deine Ohrläppchen dicker aussehen. Hörst du?
Aber ich kann doch.
Nein, 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 Rachel. Tu jetzt, was ich dir sage. Geh da rein, schnapp dir was zum Anziehen und dann verschwinden wir.
Okay.
Dankeschön.
Rachel geht ins Schlafzimmer, zieht sich loungewear an, kommt wieder raus, geht an Ross vorbei und setzt sich in die Küche an den Tisch.
Auf der Einladung stand, legere Kleidung wird akzeptiert, aber das hast du, glaube ich, ein bisschen zu wörtlich genommen.
Ich werde da nicht hingehen, Ross.
Ich werde da nicht hingehen, Ross?
Nein, ich werde mal wieder meiner Brieffreundin schreiben, weißt du?
Ja, sag mal, und
Warum? Was heißt das, dass du da nicht hingehen willst?
Ich werde nicht hingehen. Das heißt ganz einfach, also, dass ich nicht hingehen werde. Nein, ich werde hier bleiben.
Du bist mir doch sicher nicht böse, wenn ich das jetzt nicht verstehe.
Weißt du, wenn ich so aus heiterem Himmel angeblafft werde und das noch von meinen Freunden, dann bin ich einfach nicht mehr in der richtigen Stimmung, mit dir irgendwo hinzugehen.
Ja, ist ja schon gut, ich verstehe, alles klar, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid.
Na fein.
Ja, du bist jetzt wütend auf mich.
Ich bin nicht wütend, ich gehe einfach nur nicht mit.
Du willst nicht hingehen?
Genau.
Dir ist doch klar, dass ich schon hingehen muss, oder?
Mhm.
Also wirst du dann nicht das Gefühl haben, dass der liebe Ross dich im Stich lässt, nur weil du wütend bist?
Nein.
Ach nein? Weil du nicht mehr verärgert bist?
Genau.
Wegen der Anblafferei?
Ja, und wegen der Demütigung.
Ja, natürlich. Wie konnte ich die denn vergessen? Also verstehe ich dich richtig, dass wir uns jetzt wieder vertragen? Alles wieder gut?
Klar.
Rachel?
Ja, Ross?
Ich liebe dich.
Rachel erwidert seine Worte nicht und weicht seinem Kussversuch aus.
Jetzt, da wir uns das Beispiel einmal angehört haben, wollen wir uns genauer ansehen, wie es überhaupt zu dem Streit zwischen Ross und Rachel kommt. Dafür brauchen wir aber erstmal einen genauen Einblick, wie es überhaupt zu Konflikten innerhalb von Paaren kommt. Ich habe ja schon anfangs die häufigsten Paarkonflikte aufgezählt und deren Thema grob skizziert. Jasmin, was kannst du uns denn da genaueres zu den Ursachen sagen? Warum kommt es denn überhaupt zum Konflikt? Was steckt dahinter?
Das ist recht simpel zu beantworten. Ein Paar besteht aus zwei Individuen, die beide unterschiedliche Lebensvorstellungen und Beziehungskonzepte haben. Da ist es dann ganz natürlich, wenn es irgendwann auch zu Diskrepanzen zwischen den beiden Parteien kommt. Diese Konflikte entstehen zum Beispiel aufgrund von unterschiedlichen persönlichen Auffassungen, Bedürfnissen oder auch Wünschen. Stefan, wie du ja schon zu Beginn unseres Podcasts erwähnt hast, gibt es einige Unterschiede in den Arten von Konflikten. An unserem Beispiel können wir tatsächlich mehrere davon vorfinden. Auf der einen Seite haben wir einen Identitätskonflikt und auf der anderen Seite einen Rollenkonflikt.
Und woran erkennt man die Typen in der Szene?
Ross und Rachel haben ganz unterschiedliche Erwartungen an die gesamte Situation. Während Ross doch eher nervös und aufgeregt ist, erscheint es Rachel wichtiger, das richtige Outfit zu finden. Das sagt schon viel über die Persönlichkeit von beiden aus, findest du nicht? Ross besteht darauf, pünktlich zu seinem Event zu kommen und reagiert demnach genervt und gestresst auf die eher lockere Haltung von Rachel. Beide haben also unterschiedliche Erwartungshaltungen. Die Bedürfnisse von Ross leiten seine Reaktion und dadurch, dass Rachel eben diese nicht erfüllt, kommt es zum Streit. Die zwei Persönlichkeiten geraten einander, anstatt das Problem als Paar zu lösen. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass Ross eine bestimmte Rollenerwartung von Rachel hat und das ist, dass sie ihn als seine Freundin bei seinem wichtigen Event unterstützt und begleitet. Während Rachel diese Rolle nicht erfüllt und stattdessen ihr Aussehen als wichtiger empfindet. Das sind meines Erachtens nach klare Anzeichen für einen Rollenkonflikt.
Ja, vielen Dank, Jasmin, für den Einblick in die unterschiedlichen Konflikttypen, die sich hier in der Szene vorfinden. Ich frage mich jetzt aber allerdings, was sind denn typische Themen, die Konfliktpotenzial bergen und welche werden hier in unserem Beispiel deutlich?
Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Konfliktarten. Häufige Ursachen sind soziale Kontexte. Das sind zum Beispiel Themen wie Familie, Partnerschaft oder auch die Arbeit. Die gefehlte Szene hierfür ist ein gutes Beispiel, denn eine Arbeitsveranstaltung von Ross führt jetzt schließlich zum Streit zwischen den beiden. Darüber hinaus sind aber auch Themen wie Zuwendung und Sexualität Ursachen, die zu Konflikten führen können. Oftmals finden Konflikte ihren Ursprung in der eigentlichen Kommunikation. Wenn zum Beispiel die Forderungen des Partners nicht richtig mitgeteilt werden oder aber wenn es eine fehlende Akzeptanz vom Partner gibt. Rachel und Ross haben Schwierigkeiten mit ihrer Kommunikation. Anstatt mitzuteilen, wie er sich fühlt, wird Ross wütend und ist gleichzeitig natürlich auch nervös und ängstlich und teilt dieses auch nicht mit. Rachel internalisiert es ähnlich. Anstelle Ross ihrem Partner mitzuteilen, dass seine Worte sie verletzt haben, geht sie nicht weiter darauf ein. Man kann also zusammenfassend sagen, dass Probleme innerhalb der Beziehung, die man als konfliktbeladen bezeichnen kann, oftmals mit einer emotionalen Qualität der Partnerschaft in direkter Verbindung stehen.
Interessant. Kann man denn auch erkennen, um welche Art von Konflikt es geht?
Also man kann absolut feststellen, um welche Art von Konflikt es sich handelt. Es wird schnell klar, dass Ross gestresst und nervös ist und das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Und dabei handelt es sich um einen internen Konflikt, denn er möchte natürlich nicht zu spät zu seinem wichtigen Event kommen. Dementsprechend hat er sich natürlich auch seine Erwartungen gesetzt. Als Rachel diese dann nicht erfüllt und sich nicht entscheiden kann, was sie anziehen soll, verliert Ross natürlicherweise seine Geduld und wird vorwurfsvoll. Dabei geht es von einem internen Konflikt zu einem interaktionellen Konflikt über, da Ross jetzt Rachel mit einbezieht. Anstelle von ebenso wütend zu werden oder ausfallend, zieht sich Rachel zurück und kommuniziert nicht, dass sie wütend ist. Dementsprechend internalisiert sich hier die Emotionen von Rachel auch und sie entzieht sich dem interaktionellen Konflikt.
Und wenn es dann zu einem Konflikt gekommen ist, wird es oft noch schlimmer. Das kennen wir ja leider alle. Man denkt, der Streit sei endlich vorbei, doch dann geht er meistens erst richtig los. Im Nachhinein lässt sich dann nicht mal mehr genau erklären, was der Auslöser war. Aber genau damit hat sich Anna beschäftigt. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Hi, ja, ich versuch's.
Super. Also, ist es mangelnde Empathie, blanker Egoismus? Woran liegt's? Was verstärkt einen bereits bestehenden Konflikt?
Das ist natürlich ein sehr schwieriger und individueller Prozess, wie wir jetzt schon zu Genüge gehört haben. Mangelnde Empathie? Ja. Blanker Egoismus? Auch. Fangen wir aber mal ganz generell und weniger spektakulär an. Also ganz banal. Das Auftreten während eines Streitgesprächs ist schon das berühmte A und O. Kochen meine Emotionen hoch, ist das nicht nur für mich selber ein Problem, sondern auch für mein Gegenüber. Fehlende Sachlichkeit führen zu Beleidigung und nicht zielführenden Vorwürfen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Emotionen können allerdings auch lautlos transportiert werden. Kannst du dir vorstellen, wie genau das funktioniert?
Du meinst zum Beispiel durch die Körpersprache?
Genau. Lautlos, aber ziemlich eindrucksvoll, durch Mimik, Gestik und die eigene Stimme. Eine laute Stimme, der Tonfall oder der Klassiker, Arme verschränken.
Ach ja, der Klassiker. Und perfekt passend zu unserem Beispiel aus Friends.
Ja, allerdings müssten unsere lieben Hörer sich dazu die Folge einmal ansehen. Gibt's übrigens auch auf Netflix und lohnt sich ganz unabhängig von unserer Thematik. Aber ja, das Streitgespräch strotzt vor streitanheizender Körpersprache. Nicht ganz unbeteiligt ist dabei der Aspekt, dass unser Beispiel aus einer Sitcom stammt. Hier wird natürlich versucht, bestimmte Dinge extrem überspitzt darzustellen. Wenn wir aber in den historischen Teil abtauchen wollen, es gibt tatsächlich eine Kunst des Streitgesprächs, beruhend auf der Dialektik bei Aristoteles. Schopenhauers eristische Dialektik beschreibt die Kunst, wie man durch geschickte sprachliche Manöver Recht behalten kann, egal ob man Recht hat oder nicht.
Ernsthaft? Man kann streiten lernen?
Streiten lernen kann man sowieso, aber ja, ganz nach dem Motto, ich gewinne einen Streit, indem ich sachlich argumentiere. Aber wenn ich mit der Sachlichkeit nicht durchkomme, dann rede ich einfach am Thema vorbei und werde persönlich.
Und wie genau soll das funktionieren?
Naja, durch die Rabulistik, ein veralteter Name für die Kunst, in einem Wortstreit durch rhetorische Tricks recht zu bekommen, unabhängig von der eigentlichen Sachlage.
Rhetorische Tricks wie zum Beispiel?
Wortverdreherei, Haarspalterei, Anhäufen von neuen Argumenten, das Übliche eben. Aber um noch mal etwas genauer in die Materie einzusteigen, um die häufig sogenannten vier apokalyptischen Reiter, Kritik, Verleugnung, Verachtung und Mauern erfolgreich zu überwinden, ist das Managen von negativen Aspekten wichtig. Zuerst, paarbezogener Stress sollte vermieden werden. Stichwort dyadisches Coping. Ein gewisses Maß an Gereiztheit sollte dem Partner in einem Streitgespräch zugesprochen werden, ohne dass man dies als Zündstoff für die eigene Diskussion nimmt. In unserem Beispiel fühlt sich Rachel von Ross unter Druck gesetzt, ohne zu verstehen, warum Ross selber so gestresst ist. Der Termin ist ihm wichtig. Rachel nimmt seinen Stress allerdings nicht an, sondern arbeitet gegen ihn. Zweitens, beide Protagonisten fehlt es an natürlichen Fähigkeiten. Einen Schritt zurückgehen. Zuhören, Aktionen des anderen nachvollziehen und verstehen, dadurch führen sie natürlich kein Streitgespräch auf Augenhöhe.
Weil der eine sich vom anderen unter Druck gesetzt fühlt, verstehe.
Exakt. Und drittens, das führt natürlich zum Worst Case, dem Anklagen des Partners. Du musst das, du kannst das, du. Und zack, Rachel blockiert. Kommt mit ihrem Pyjama raus und setzt sich auf die Couch.
Was glaubst du denn führt zu dieser Eskalation?
Das lässt sich ganz kurz beantworten. Wenn all das, was ich gerade gesagt habe, schiefläuft. Emotionen können nicht reguliert werden. Typische Floskeln werden verwendet. Und ganz schlimm, wenn der Streit zerstörerisch wird. Er also nicht mehr produktiv ist.
Was meinst du genau mit zerstörerisch?
Naja, im Vorfeld. Also zu Beginn spielt die Bereitschaft der jeweiligen Beziehung eine große Rolle. Beide Streitenden dürfen eine Trennung nicht als Option sehen. Das ist ganz wichtig. Daraus resultieren dann weitere Dinge wie, man darf den anderen nicht aktiv verletzen wollen. Und im Kern muss man lösungsorientiert arbeiten. Dass dieser Punkt verschwimmen kann, ist völlig normal. In einem Streitgespräch arbeitet man in der Regel nicht aktiv lösungsorientiert. Aber der Streit darf nicht als gewollter Zustand betrachtet werden.
Okay, verstehe. Das wäre dann wohl eher kontraproduktiv.
Genau. Wichtig ist, man streitet miteinander und füreinander. So komisch sich das auch anhört. Und nicht gegeneinander. Man muss keinen Streit vermeiden. Kann man ja auch gar nicht in einer Beziehung.
Es geht also letztlich um gute Streitkultur gegen schlechte Streitkultur?
Ja, da haben wir's.
Glaubst du denn, das finden wir überhaupt in unserem Beispiel?
Eher nicht. Dazu ist der Streit zu, in Anführungszeichen, banal. Ich glaube nicht, dass beide mit bösen Absichten in diesen Streit gehen. Ich denke eher, dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Location eine wichtige Rolle bei den beiden spielen. Beide sind nicht aufeinander fokussiert, da noch andere Personen im Raum sind und Ross steht einfach unter Zeitdruck. Für einen Streit sollte man sich Zeit nehmen und Rachel wird von Ross einfach auf den falschen Fuß erwischt.
Und gibt's dafür eine Lösung?
Puh, da musst du Eileen fragen.
Ja, vielen Dank, Anna. Das war sehr aufschlussreich und ich muss auch gestehen, dass ich mich in dem einen oder anderen Beispiel selbst wiedergefunden habe. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Was wir aber nun tun können, um den Konflikten lösungsorientiert zu begegnen, das erklärt uns Eileen. Hallo Eileen, was kannst du uns denn über die Lösung von Konflikten erzählen?
Naja, der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist, Konflikte nicht als etwas anzusehen, das direkt das Aus der Beziehung bedeutet. Konflikte sind ganz normal in Beziehungen und können auch sehr fruchtbar sein. Es kommt darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Daher würde ich zuallererst empfehlen, Streit nicht per se als etwas Schlechtes zu sehen und ihm aus dem Weg zu gehen, sondern als eine Gelegenheit, mehr über den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin und über sich selbst zu erfahren.
Das klingt ganz nach dem Schlagwort positive Streitkultur, das Anna schon angesprochen hatte.
Ja, ganz genau. Wir haben ja schon gehört, dass Konflikte daraus entstehen, dass zwei Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Erfahrungen und Ansichten zusammenkommen. Da ist es ganz normal und schlicht unvermeidbar, dass Konflikte entstehen. Man kann aber lernen, über seine Bedürfnisse und Ansichten offen und kooperativ zu sprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dabei muss man nicht immer einer Meinung sein. Man kann sie auch mal nebeneinander stehen lassen und akzeptieren, dass sie unterschiedlich sind. Dieses Aufeinander eingehen und verhandeln kann man dann als positive Streitkultur bezeichnen. Entscheidend ist eine kooperative Haltung.
Das klingt ehrlich gesagt leichter gesagt als getan. In den meisten Fällen kommt es ja zum Streit, weil man sich gegenseitig verbal angreift. Wie soll man da ruhig und kooperativ bleiben?
Ja, das stimmt. Ein Streit eskaliert immer, wenn die Emotionen hochkochen. Was man dann tun kann, ist zum Beispiel einmal innezuhalten, tief durchzuatmen und sich zu beobachten. Wenn man sich inmitten eines Streits befindet, kann man auch ganz offen sagen, dass man gerade total wütend oder traurig ist und kurz ein paar Minuten Zeit braucht, um sich zu beruhigen. Das gibt auch dem Gegenüber die Gelegenheit, das Gleiche zu tun. Und meistens sind die Dinge, die uns aufgeregt haben, gar nicht mehr so dramatisch, wenn wir sie mit etwas Distanz betrachten. Beim Innehalten spielt dann auch die Selbstreflexion eine wichtige Rolle. Hinter starken Emotionen stehen in der Regel unerfüllte Bedürfnisse. Mit gezielten Fragen können wir ihnen auf die Spur kommen. Wie zum Beispiel, was habe ich eigentlich beobachtet? Wie habe ich emotional oder körperlich auf diese Beobachtung reagiert? Welches Bedürfnis könnte der Auslöser dafür gewesen sein? Und was müsste passieren, damit es mir besser geht? Manchmal tauchen auch mehrere Emotionen und Bedürfnisse auf. Es lohnt sich also sehr, sich Zeit für diesen Schritt zu nehmen. Anschließend kann man dann gemeinsam darüber sprechen.
Und wie macht man das ganz konkret? Wir haben ja eben schon gehört, dass Vorwürfe an dieser Stelle eher kontraproduktiv sind.
Ja, absolut. Um ehrlich zu sein, gibt es hier kein Mittel oder keine Technik, die wirklich hundertprozentigen Erfolg verspricht. Aber es hilft tatsächlich, den anderen erst einmal aus seinem Wortschatz zu streichen und aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Eine Methode, die das beinhaltet, ist die sogenannte gewaltfreie Kommunikation des bereits verstorbenen Psychotherapeuten Marshall B. Rosenberg. Er gibt 4 Schritte an, die im Konfliktgespräch als Orientierung dienen können. Zuerst beschreibt man, was man beobachtet hat, dann, wie man auf das Beobachtete reagiert hat und welches Bedürfnis die Reaktion ausgelöst hat. Anschließend formuliert man in einer Bitte an sein Gegenüber, was bei der Erfüllung des Bedürfnisses helfen könnte. Dabei ist es wichtig, völlig frei von Bewertungen zu bleiben. Also dem anderen keine Vorwürfe zu machen oder zu bewerten, was er getan hat. Die Idee ist natürlich, dass beide Gesprächspartner gleichermaßen zu Wort kommen, also nicht nur der eine, sondern auch der andere. Dass man sich gegenseitig aktiv zuhört und wirklich interessiert daran ist, aufeinander einzugehen. Hier sind wir also wieder bei der kooperativen Haltung.
Ach so, deshalb die Selbstreflexion. Die 4 Schritte waren genauso aufgebaut wie die 4 Fragen beim Innehalten. Das klingt aber ehrlich gesagt immer noch sehr abstrakt. Könntest du das an unserem Beispiel mit Rachel und Ross etwas deutlicher machen?
Ja, na klar. Ross steht sehr unter Zeitdruck, weil er eine Rede halten soll und den Wunsch hat, dass Rachel und er pünktlich am Veranstaltungsort eintreffen. Rachel ist 7 Minuten, bevor sie losgehen müssen, noch dabei, sich anzuziehen. Weil Ross seine Ungeduld schließlich nicht mehr zügeln kann, macht er seinem Ärger Luft, indem er Rachel Befehle erteilt, in der Hoffnung, dass sie sich bald auf den Weg zu der Veranstaltung machen können. Anstelle dessen hätte Ross auch 2 andere Möglichkeiten gehabt. Und zwar erstens hätte er sagen können, und zwar nach dem 4-Schritte-Modell der gewaltfreien Kommunikation: Rachel, ich beobachte, dass wir noch 7 Minuten haben, bis wir zur Veranstaltung aufbrechen müssen und du nicht fertig angezogen bist. Ich bin ziemlich nervös, weil ich das Bedürfnis habe, pünktlich dort zu erscheinen. Und ehrlich gesagt habe ich Angst, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen. Könntest du dich bitte für ein Outfit entscheiden und es anziehen, damit wir in 7 Minuten aufbrechen können? Alternativ hätte Ross auch versuchen können, Rachels Bedürfnisse zu ergründen und ihr bei der Entscheidung, ein Outfit auszuwählen, zu helfen, indem er beispielsweise sagt: Rachel, ich beobachte, dass es dir schwerfällt, dich für ein Outfit zu entscheiden. Stimmt das? Und was ist dein Bedürfnis? Was kann ich tun, um dir zu helfen? Andererseits hätte auch Rachel anders auf Ross' Wutausbruch reagieren können. Sie hätte seinen Wutausbruch zum Beispiel als Zeichen dafür sehen können, dass Ross ein Bedürfnis hatte, das ihm wichtig war, aber das nicht erfüllt wurde. Sie könnte also Folgendes sagen: Ross, mir ist aufgefallen, dass du sehr wütend auf meine Fragen über die Schuhe reagiert hast. Ich bin irritiert, weil es mir wichtig war, mich für das Event schick zu machen und dass du Verständnis dafür hast. Außerdem bin ich traurig, weil ich das Bedürfnis habe, vor unseren Freunden nicht angeschrien zu werden. Könntest du mir bitte in einem ruhigen Ton erklären, wieso du wütend bist? Und könntest du bitte akzeptieren, dass es mir wichtig ist, zu dieser Veranstaltung ein passendes Outfit auszuwählen?
Okay, das klingt tatsächlich vollkommen anders als unser vorheriges Beispiel. Während du die unterschiedlichen Antworten vorgelesen hast, ist mir jetzt besonders eins aufgefallen. In deiner Version hat sich keiner von beiden vom jeweils anderen provozieren lassen.
Ja, das stimmt. Im Alltag ist es nicht immer einfach, direkt ruhig zu reagieren, und oft lässt man sich doch provozieren. Davon sollte man sich aber nicht entmutigen lassen. Was zählt ist, dass man sich bemüht und regelmäßig übt, sich selbst zu beobachten, die eigenen Emotionen zu regulieren und ruhig auf den anderen einzugehen, kann Wunder wirken. Zu guter Letzt würde ich noch ein paar kleine Tipps geben. Ist dafür noch Zeit?
Aber natürlich, immer her damit.
Super. Es hilft ungemein, Gespräche mit Konfliktpotenzial nicht unbedingt zu führen, wenn der Partner gerade gestresst von der Arbeit kommt oder man sich in der Öffentlichkeit befindet. Ein ruhiger Ort, an dem man zu zweit ist und beide einigermaßen ausgeschlafen, gesättigt und zur Ruhe gekommen sind, hilft ungemein. Auch die eigene Körpersprache einzusetzen kann helfen. Zum Beispiel, indem man ruhig spricht, tief in den Bauch ein- und ausatmet, die Hand des anderen nimmt oder ihm bzw. ihr aufmerksam in die Augen schaut. Eigentlich möchte ja jeder von uns nur gesehen und gehört werden. Und zwar mit allem, was dazugehört.
Das hast du schön gesagt. Dem würde ich natürlich auch zustimmen. Vielen Dank für die Tipps. Festhalten lässt sich also, dass Auseinandersetzungen und Streitgespräche in einer Beziehung normal sind und sogar förderlich in einer Partnerschaft sein können. Mit kleinen Änderungen in unserer Reaktion und in unserem Verhalten können wir viel bewirken und dafür sorgen, dass wir mit unserer Partnerin oder unserem Partner besser zurechtkommen. Eine Beziehung kann an einer gesunden Streitkultur sogar wachsen. Wenn das alles nichts hilft, gibt es aber immer noch die Möglichkeit, sich bei einer neutralen Person wie einer dafür ausgebildeten Psychotherapeutin, einem Coach oder Mediator Hilfe zu suchen. Sie wissen ganz genau, was sie tun und helfen dabei, einen Weg aus dem Konflikt zu finden. Besonders bei schwierigen Konflikten, in die Familienmitglieder involviert sind oder in denen Gewalt eine Rolle spielt, empfehlen wir, Hilfe von Dritten aufzusuchen. Und wenn es gerade ganz akut ist und man einfach nicht mehr weiter weiß, hilft auch ein Anruf beim Seelsorgetelefon. In Zeiten von Corona waren Konflikte in Beziehungen ein sehr häufiger Grund für Anrufe. Die Expertinnen und Experten dort sind also auf solche Themen spezialisiert und helfen sehr gerne weiter. Für Rhetorikinteressierte gibt es auch noch ganz andere zahlreiche Kommunikationsmodelle und Methoden, die in Konfliktsituationen helfen können. Schaut euch doch gerne einmal das Kommunikationsquadrat und das innere Team von Friedemann Schulz von Thun an. Wir hoffen, unser kurzer Ausflug in die Welt der Konflikte hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Habt einen schönen Tag und bis bald. Euer Stefan.